Bevor die Predigt losgeht, wollen wir dich kurz auf etwas Wichtiges aufmerksam machen. Ab September starten beim EBTC wieder unsere berufsbegleitenden Lehrgänge. Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir ab sofort die Gebühren für alle Bibelkunde-Lehrgänge um 25% reduziert. Besonders wertvoll ist es, als Ehepaar gemeinsam zu studieren. Deshalb gibt es ab sofort zusätzlich 50% Rabatt auf die Studiengebühren der Ehefrau, wenn ihr als Ehepaar gleichzeitig am EBTC studiert. Eine ideale Gelegenheit, Seite an Seite geistlich zu wachsen. Schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei, ebtc.org/Bibelschule, und meldet euch direkt an. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Bevor die Predigt losgeht, wollten wir dich kurz auf etwas Besonderes aufmerksam machen. Ab September starten am EBTC wieder unsere neuen Lehrgänge, zum Beispiel mit Bibelschule mit Gewinn. Dort lernst du, wie du die Bibel selbst studieren kannst und das Ganze gewinnbringend in der Gemeinde einsetzt. Die Lehrgänge finden an mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz statt. In Berlin, bei Köln, Soest und in Zürich. Vielleicht ist es ja genau das Richtige für dich. Schau einfach mal auf ebtc.org/Bibelschule vorbei. Dort findest du alle weiteren Informationen. Jetzt wünschen wir dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich habe gestern die Freude gehabt, ein Gespräch mit drei Ungläubigen zu führen. Wir saßen am Tisch und haben Tee und Kaffee miteinander getrunken. Und die Frage wurde mir gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der evangelischen Freikirche und der evangelischen Kirche? Und die Frau, die die Frage gestellt hat, ist katholisch. Und so, es war eine super Gelegenheit zu erzählen, was wir glauben und wie das sich unterscheidet, leider von dem, was heutzutage in der Landeskirche verkündigt wird, im Gegensatz zu dem, was Martin Luther damals verkündigt hat. Und ich habe die Freude gehabt, ein Röntgenbild von der Bibel Ihnen zu geben. Ich habe gesagt, wenn ich die Bibel, einfach ein Röntgenbild von der Bibel euch geben könnte, das heißt eine Zusammenfassung von dem, was da geschrieben wird, ist es dies. Gott ist gut, der Mensch ist schlecht und steht unter dem Zorn Gottes und nur errettet werden durch das Blut Jesu Christi. Und ich habe die Gelegenheit gehabt, die gesunde Lehre, das, was dem Evangelium Jesu Christi entspricht, darzustellen. Und es war interessant, dass vorher, bevor das Gespräch so weit war, haben wir über gewisse Sünden, die heutzutage toleriert werden, unter denen natürlich Homosexualität. Und die Homosexualität wurde angesprochen als ein Gräuel vor Gott, habe ich es so dargestellt im Gespräch. Und die Frau meinte, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, vielleicht auch das Wort Gottes, sagte sie. Und ich habe ihr vergewissert, dass das nicht der Fall ist, dass man steht vor einer Entscheidung, entweder oder. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo sie daran nicht glauben, dass es entweder oder ist. Dass entweder die Bibel das Wort Gottes ist oder ist sie nicht. Und diese Entscheidung wollen viele nicht treffen. Sie meiden diese Entscheidung. Ich habe mit vielen Deutschen gesprochen und die würden sich hüten davor, zu sagen, dass die Bibel nicht das Wort Gottes ist. Sie wollen nicht so weit kommen, dass sie sagt, die Bibel nicht das Wort Gottes sei. Aber sie wollen auch nicht das umarmen, was in der Bibel geschrieben steht. Und da stehen sie vor einer Situation, eigentlich stehen sie vor dieser Situation leider nicht, eine Entscheidung zu treffen, weil sie mit dem Wort Gottes nicht konfrontiert werden. Das, was Martin Luther damals getan hat, wird heutzutage in der Landeskirche leider häufig, meistens nicht getan, indem Gottes Maßstab, Gottes Heiligkeit, das, was er von uns fordert, wird nicht dargestellt. Und die gesunde Lehre, die uns retten kann und uns befähigen kann, die Liebe Gottes im Alltag einzusetzen, wird nicht verkündigt. Und die Menschen werden nicht konfrontiert. Aber ich habe die Freude gehabt, drei Menschen gestern mit dieser Entscheidung zu konfrontieren. Du musst entscheiden, entweder oder. entweder die Bibel ist das Wort Gottes und man sie liest und von ihr unterrichtet wird, oder man lehnt sie ab. Aber die meisten Menschen entscheiden sich dafür, die Bibel zu meiden, weil sie wollen nicht sich trennen von der Hoffnung, die in Jesus Christus ist, aber gleichzeitig wollen sie nicht die Heiligkeit, die in der heutigen Gesellschaft widersprochen wird, umarmen. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu Christi, wie es auch in 1. Timotheus geschrieben steht, in Kapitel 3, Vers 14, als Gemeinde sollen wir ein Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit sein. Wir dürfen nicht die kostbaren Wahrheiten preisgeben, um des Friedens willen. Wir dürfen sie nicht preisgeben, um angesehen zu werden von Ungläubigen. Ich weiß, dass heutzutage viele Christen in die Versuchung gekommen sind, die Latte Gottes, das heißt Gottes Maßstab, niedriger zu machen, damit es einfacher sei für Menschen an Jesus zu glauben. Aber sobald man das tut, kann ein Mensch gar nicht errettet werden. Und heutzutage werden Gemeinden, die jahrelang die gesunde Lehre festgehalten haben und sie verkündigt haben, sie beugen sich vor dem Druck der heutigen Gesellschaft und sie fangen an, von der gesunden Lehre abzuweichen. Und das ist echt traurig. In einer alten baptistischen Gemeinde hier aus der Gegend wurde es neulich gepredigt, dass es sogar keinen Teufel gibt. Das, so eine Botschaft kommt gut an, nicht wahr? Das ist echt traurig. Es ist kein Wunder auch, dass unter Christen es verkündigt wird, dass die Hölle nicht ewig ist. Dass es keine ewige Strafe für die Sünde mehr gibt. Es werden Kompromisse überall eingegangen in Ortsgemeinden, damit der kostbare Glaube dargestellt werden kann, auf so eine Art und Weise, dass es annehmbarer wird für Ungläubige. Aber ein Mensch muss über Jesus Christus stolpern. Und wir sehen am Kreuz, dass Gott nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen. Wenn er kompromissbereit wäre, wäre es gar nicht nötig, für Jesus Christus zu sterben. Heute wollen wir weiter in 1. Timotheus lesen. Und in diesem kostbaren Brief an Timotheus den Mut neu bekommen, die gesunde Lehre zu bewahren und auch im Alltag einzusetzen. Wir wollen die gesunde Lehre benutzen. Die soll nicht wie ein altes Buch ins Regal gestellt werden und nie rausgezogen werden, aufgeschlagen und davon gelesen oder benutzt zu sein. Die gesunde Lehre muss im Alltag angewendet werden. Und Paulus sagte Timotheus in dem Abschnitt für heute, nämlich Kapitel 1, die Verse 3 bis 11, dass er mit der gesunden Lehre die fremde Lehre zurechtweisen soll. Lass uns diesen Abschnitt gemeinsam lesen. Ab Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterschaft oder Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehre sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, meineidige und wenn es und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Wir wollen hauptsächlich zwei Dinge in diesem Abschnitt heute sehen. Wir wollen die Frucht der fremden Lehre untersuchen und die Frucht der gesunden Lehre. Der erste Punkt heute ist der Befehl an Timotheus, den wir in Vers 3 sehen können. Paulus sagte Timotheus, dass er in Ephesus bleiben sollte. Daher kennen wir, wo Timotheus war zur Zeit des Schreibens. Paulus war vorher mit Timotheus dort. Paulus hat 3 Jahre in dieser Gemeinde gedient. Und wir wissen, wie sehr Paulus diese Gemeinde geliebt hat. Wenn wir Apostelgeschichte aufschlagen, Kapitel 20, sehen wir, dass Paulus dieser Gemeinde gesagt hat, dass er sie nie wiedersehen würde. Apostelgeschichte 20. Er hat die Ältesten aus dieser Gemeinde, wir sehen in Kapitel 20, Vers 17, sich bestellt und er hat mit denen gesprochen. Und er hat ihnen eine Warnung gegeben. Wir lesen ab Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie aber zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich von ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente, mit aller Demut und unter Tränen und Versuchungen, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun sehe ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied, und hier ist das, grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Der Punkt hier ist, dass Paulus der Gemeinde in Ephesus 3 Jahre lang unterrichtet hat. Er hat denen den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben. Und er hat ihnen gesagt, dass von ihrer eigenen Mitte reißende Wölfe aufstehen werden. Das erinnert uns an die Bergpredigt, wo Jesus gesagt hatte, achtet darauf, dass zerreißende Wölfe zu euch kommen werden in Schafskleider. Das heißt, sie tarnen sich. Und sie tauchen auf und es scheint, als ob sie die gesunde Lehre haben, aber sie haben sie nicht. Sie haben eine falsche Frömmigkeit als Tarnung und verkündigen das, was gegen das Wort Gottes ist. Und jetzt ist es soweit, Paulus sagte, Timotheus, ich muss weitergehen, du sollst aber bleiben. und ich gebe dir einen Befehl. Du sollst etwas tun. Und hier ist es meines Erachtens ein bisschen zu weich übersetzt in der revidierten Elberfelder. Nach einer anderen Übersetzung steht es in Vers 3, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten. Ich wiederhole, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten. Das heißt, immer noch in der Gemeinde waren Menschen, die vielleicht in der Gegenwart Paulus sich zurückgezogen haben und schwiegen. Aber der weiß, sobald er weg ist, fangen sie wieder an, Unruhe zu stiften und Probleme zu machen. Und er sagte, gewisse Leute, da sind gewisse Leute, ich habe dir Anweisung gegeben, diesen Menschen sollst du befehlen, nicht weiter das zu machen, was sie sogar in meiner Gegenwart gemacht haben. Und man weiß, wie Timotheus sich bestimmt gefühlt hat, überfordert. Und deswegen haben wir letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Gott in dem Grußwort zu Timotheus ihm gesagt hat, dass die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit Gottes und der Friede Gottes werden ihm gegeben, damit er ausgerüstet sei, das zu tun, was Gott von ihm als Pastor fordert. Aber der Punkt, den ich heute hier betonen möchte, ist, dass viele sich heutzutage nicht trauen, einem anderen Mensch gegenüber eine Stellung zu nehmen. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Viele denken, ich habe das Recht nicht, jemand anders zurechtzuweisen. Und andere Leute dürfen behaupten, was sie wollen. Sie dürfen sagen, was sie wollen in der Gemeinde. Die dürfen jede Irrlehre behaupten und weitergeben. Und keiner traut sich, ihnen den Mund zu stopfen. Aber wenn man 1. und 2. Timotheus liest und auch Titus liest, er sagte, die sollen, es steht in Titus so ungefähr, ihren Mund muss gestopft werden, damit sie aufhören, Menschen zu verführen. Denn sie verführen ganze Häuser, steht da. Aber viele trauen sich nicht, heutzutage eine Stellungnahme zu ziehen. Zu geben. Dass man einfach sagt, das ist falsch, aufgrund der gesunden Lehre. Es widerspricht dem Evangelium Jesu Christi. Das, was du behauptest, widerspricht der gesunden Lehre. Du darfst das hier unter uns nicht unterrichten. Wir wissen, dass in der Vergangenheit einige Familien weggegangen sind von dieser Gemeinde. Eine Familie hat ganz stark gelehrt, dass die Strafe Gottes nicht ewig ist. Dass das Wort Aionios bedeutet einfach Zeitalter und dass es nicht ewig ist. Aber das Wort Äon wird in der Schrift auch für Zeitalter benutzt, aber wenn es in Mehrzahl benutzt wird und wenn es mehr als einmal benutzt wird, bedeutet es immer ewig. Man kann Kittels aufschlagen, das ist eine von den besten griechischen Nachschlagwerke für griechische Worte und es steht eindeutig da, dass um zu unterscheiden zwischen Zeitalter und Ewigkeit, haben die Schreiber zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder die konnten das Wort Äon zweimal schreiben, oder in Mehrzahl schreiben. Und Johannes hat sogar beides getan. Ja, in der Offenbarung. Damit wir klar verstehen können, dass die Strafe ewig ist, wenn ein Mensch Gott ablehnt und seinen eigenen Weg geht. An die Strafe sollen wir erkennen, wie die Sünde bei Gott ankommt. Und diese Familie, ich musste ein Gespräch mit ihnen führen. Und ich habe sie verboten, diese Lehre in unserer Gemeinde zu verbreiten. Und die sind weitergezogen. Ist auch richtig so. Paulus hat Timotheus befohlen, so zu handeln. Er hat nicht gesagt, warte, bis das ein Problem sein wird, sondern sofort zu handeln. Lass das nicht so weit kommen. Und hier lesen wir, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehre zu verbreiten. Vers 3. Was war diese fremde Lehre aber? Es ist schwer für uns festzustellen. In Vers 4 lesen wir, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Dienst oder das Werk Gottes fördern. Und dann auch in Vers 7 oder 6, Paulus nennt es leerem Geschwätz. Leeres Geschwätz nennt Paulus es. Und dann, wenn man weiter durch 1. Timotheus liest und dann durch 2. Timotheus und dann auch durch Titus, bekommt man mehr und mehr Hinweise, was diese Irrlehrer sein konnte. Ich denke, dass es mehr als nur eine Irrlehre ist, aber in diesem Abschnitt, wenn er spricht von so Ahnentafeln oder von einem Geschlechtsregister, er spricht von etwas, das für die Juden sehr wichtig war. Wenn man nach der Wegführung liest, was in Esra und Nehemiah geschrieben wird, dass einige Juden dürften nicht als Priester dienen, weil sie konnten es nicht nachweisen, dass ihre Abstammung von Levi war. Und das war für sie bestimmt bitter, dass sie das nicht tun konnten. Und die haben sehr viel auf solche Geschlechtsregistern Acht gegeben. Und wenn man hier weiterliest, sieht man, dass das auch mehrmals auftaucht. In Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln, aber weise ab. Mensch, Paulus, der drückt sich ganz hart aus, weil er weiß, wie gefährlich solche Irrlehre ist. Und ich sage euch, es fehlt der Gemeinde Jesu Christi solche Menschen heutzutage, die so ein Eifer für die Wahrheit haben, dass sie bereit sind, das, was Unsinn ist, auch Unsinn zu nennen, nämlich leeres Geschwätz. Unheilige und altweiberhafte Fabeln, nennt Paulus es. Und dann später in Kapitel 6, Paulus spricht von diesem und er sagte, so ist er aufgeblasen, Vers 4, und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Und dann spricht Paulus davon in Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen, leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Und dann in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man sollte nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zu Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Und dann in Vers 23, und die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass die Streitigkeiten erzeugen. Das ist die Frucht der fremden Lehrer. Die Frucht der fremden Lehrer ist nur Streitfragen. Es verbreitet nur Ärger und Gottlosigkeit und sogar zerstört den Glauben von denen, die auf dem richtigen Weg mindestens im Gedanken waren. Wir lesen hier in Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, und sie ist schon hier, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich was zu den Fabeln hinwenden. Und dann in Titus wird ein Adjektiv dazugefügt, als Hinweis, was diese Lehre sei, in Vers 14. Es steht, wir lesen ab Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. So Paulus spricht von einem Gebrauch von dem Alten Testament, das mit dem Evangelium nicht übereinstimmt, mit der gesunden Lehre nicht übereinstimmt. Und so er nennt es hier einfach in Timotheus Kapitel 1, Vers 4, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben. Und wie ich gesagt habe, es gab wahrscheinlich Juden in der Gemeinde, die irgendwelche Ahnentafeln besitzen oder besaßen und dann haben versucht, vielleicht sogar davon zu predigen. Die haben das neben der Schrift gestellt, als noch eine Quelle der Vollmacht und haben dann sich darauf gestützt und haben einfach Geschichten erzählt, vielleicht aus ihrer Verwandtschaft, ich weiß es nicht. Es ist schwer festzustellen, aber ich habe in einem Kommentar gelesen, dass es Dokumenten gibt, dass die Juden zu der Zeit sowas getan haben. Und die haben Probleme in den Ortsgemeinden gebracht, indem sie sich selbst dargestellt haben durch irgendwelche Ahnentafeln. Aber Paulus sagte, das ist nicht schriftgemäß, was sie tun. Das ist falsch. Die sollen es nicht tun. Und Timotheus, du bist da, um diese Menschen zurechtweisen. Das gehört zu deiner Aufgabe als Pastor. Du sollst tun. Und Paulus erinnert Timotheus an die Tatsache, dass er das schon einmal getan hat. In Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Hymenäus wird noch einmal in 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16 erwähnt. Der Punkt ist, Paulus fordert von Timotheus, dass er mit der gesunden Lehre die fremde Lehre bekämpft. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht nur das Recht haben, das zu tun heutzutage. Wir sind vor Gott verpflichtet, das zu tun als Christen. Denn es steht in Kapitel 3, Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So, die Irrlehre ist schwer festzustellen hier, aber es hat mit jüdischen Fabeln zu tun. Es ist bestimmt ein anderes Maßstab als die Schrift. Und es gibt immer wieder Menschen, die neben der Bibel etwas anderes als Maßstab haben wollen. Es ist auch so heute. Viele wollen ihre Träume darstellen als Maßstab und es führt nur zum Streit in der Gemeinde. Unter dem Punkt Befehl des Paulus an Timotheus haben wir die Frucht der fremden Lehre. Das haben wir schon gelesen. Sie bringt Streitfragen hervor. Viele behaupten, je weniger Lehre, desto weniger Streit. Das ist wirklich teilweise wahr, aber das ist die Grundlage der heutigen ökumenische Bewegung. Aber die Tatsache ist, dass die Art der Lehre über ihre Frucht entscheidet. Die Art der Lehre. Und die gesunde Lehre fordert die Liebe Gottes. Und das sehen wir hier in Vers 5, wo es steht, das Endziel der Weisung, und hier ist dasselbe Wort in der Urschrift, das in Vers 3 angewendet worden ist. Entschuldigung, in Vers 3, wo es sagt, damit du einigen Weisung erteilen solltest. Das heißt, in beiden Fällen bedeutet das Wort Befehl. Und so hier, es steht das Endziel des Befehls, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wie kann ein Mensch, ein Christ, das Ziel dieser Zurechtweisung erreichen, nämlich die Liebe Gottes in sich? Hier steht es, dass die Quelle der Liebe ist ein reines Herz, ein gutes Gewissen und ein ungeheuchelter Glaube. Aber wie gewinnt man diese drei Eigenschaften? Es ist klar, dass man kann ein reines Herz nicht besitzen, wenn die Wiedergeburt bei ihm nicht stattgefunden hat. Es steht in Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26, dass Gott den Gläubigen ein neues Herz schenkt. Das heißt, er nimmt das Herz aus Stein ihnen weg und gibt ihnen ein neues Herz. Und das ist der erste Schritt, wenn man ein reines Herz haben will. Man muss Buße tun und Gott um ein reines Herz bitten. Aber man muss das Herz pflegen, damit nichts Böses da gefunden wird. Hier geht es um unsere Motivation, unser Herz, unsere Einstellung Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber. Wer sich durch die gesunde Lehre unterrichten lässt, sein Gewissen und sein Herz wird durch die gesunde Lehre so beeinflusst, dass er ein reines Herz haben wird. Und es spricht hier von einem guten Gewissen. Was tut ein Gewissen? Es klagt uns an, wenn wir das was Falsches tun, und ein gutes Gewissen dann spricht uns auch frei, wenn wir das was richtig ist, tun. Und wir können unsere Nächsten nicht lieben, wenn unser Gewissen schlecht ist. Wenn wir wissen, dass was wir tun falsch ist, wir werden unruhig innerlich, wir werden keinen Frieden haben. Die Freude, die Frucht des Geistes können wir nicht genießen, wenn unser Gewissen uns anklagt. Und Paulus sagte, deswegen strebt er danach, vor den Menschen und vor Gott immer ein reines Gewissen zu haben, ein gutes Gewissen zu haben. Und hier ist es wichtig für uns zu verstehen, dass unser Gewissen kann uns nur so weit helfen, indem unser Gewissen der Schrift entsprechend informiert ist. Das heißt, viele Leute haben ein schlechtes Gewissen. Es klagt sie an, obwohl in Bereichen, wo es keine Sünde gibt. Und klagt sie nicht an in Bereichen, wo es eine Sünde gibt. Wie in dem Gespräch gestern, die Frau hat gesagt, ich finde nichts Falsches daran, dass ein Mann mit einem anderen Mann schläft zum Beispiel. Sie sagte, die können nichts dafür zum Beispiel. Und ich habe gesagt, du hast damit deinen Bauch, das was dein Bauch dir sagt, zum Maßstab gemacht, ja, für die Gerechtigkeit. Für dich gilt nur das, was du im Herzen spürst, was deinem Gewissen dir sagt. Das heißt, ihr Gewissen ist nicht von der gesunden Lehre informiert. Ihr Gewissen ist von ihrem Bauch informiert. Ihre Gefühle diktieren, was richtig ist und was falsch ist, nicht das Wort Gottes. Und wie für uns, wir müssen ein gutes Gewissen gewinnen, indem wir die gesunde Lehre umarmen und aufnehmen. Und ich bin froh, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat. Denn wenn wir daneben handeln, dann ein gutes Gewissen tadelt mit uns. Es klagt uns an, damit wir sehen können und verstehen können, dass was ich eben getan habe, falsch war. Und damit ich ein reines Herz bewahren kann, indem ich zu Gott gehe und um Vergebung bitten. Und dann spricht es hier von einem ungeheuchelten Glauben. Und hier möchte ich sagen, dass es gibt Tausenden von Menschen hier in Deutschland, die einen Glauben besitzen, aber der ist nicht ungeheuchelt. Das heißt, der ist ein Glaube, wo sie fest behaupten, Gott zu kennen, aber durch ihre Taten sie verleugnen ihn. Aber Jakobus hat uns gesagt, was der wahre Glaube in Menschen bewirkt. Wenn ein Mensch wirklich glaubt, dann der Glaube ändert ihn. Der wird anders durch den Glauben. Das heißt, wenn man wirklich glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass alle Vollmacht ihm gegeben worden ist und dass er in der Lage ist, uns ewiges Leben anzubieten. Wenn man wirklich glaubt, dass er der Richter aller Menschen ist und dass eines Tages jeder Mensch vor ihm stehen wird und Rechenschaft abgeben wird. Wenn man das wirklich glaubt, dann wird man Buße tun und ein bußfertiges Leben führen. Aber wenn man nur behauptet, das zu glauben, dann kannst du an seinem Leben sehen, dass er tatsächlich nicht glaubt. Jesus hat so oft gesagt, er wusste, welche an ihn geglaubt haben und welche nicht. In Johannes 6 spricht er davon. Es waren viele, die ihm gefolgt sind, aber sie waren nicht gläubig. Und Jesus hat selber gesagt in der Bergpredigt, täuscht euch nicht. Er sagte, viele werden zu mir sagen am Tag des Gerichts, Herr, Herr. Aber ich werde sagen, geht weg von mir, denn ich kenne euch nicht. Und die werden sagen, Herr, haben wir nicht Dämonen in deinem Namen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen gepredigt? Und so weiter. Und er wird sagen, ich werde ihnen eindeutig sagen, geht weg von mir, ihr Übeltäter, denn ich habe euch noch nie gekannt. Viele täuschen sich. Und hier Paulus spricht von einem reinen Herzen und einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Es ist wichtig für uns, diese drei Dinge zu besitzen, weil wir sehen hier, dass sie die Quelle der Liebe sind. Das Endziel dieses Befehls, nämlich hör auf mit der gesunden Lehre zu handeln, mit der ungesunden Lehre, mit dem fremden Lehre, hör auf sie zu verkündigen. Das Endziel dieses Befehls ist es, die Liebe Gottes, dass nämlich der Wille Gottes in uns bewirkt wird. Die gesunde Lehre, die Frucht der gesunden Lehre ist die Liebe. Und was sind die zwei Hauptgebote von Gott? Wir sollen Gott lieben aus ganzem Herzen und so weiter. Und wir sollen unseren Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben. Und gerade da stolpern wir jeden Tag. Aber die gesunde Lehre bringt uns so weit, weil die gesunde Lehre ist es, was uns befähigt oder in der Lage stellt, ein reines Gewissen zu haben, ein reines Herz zu haben und auch einen ungeheuchelten Glauben zu haben, sodass wir entsprechend unserem Glauben leben und wandeln. Der zweite Punkt heute ist der selbstbewusste Auftritt der Irrlehrer. Hier sehen wir in den Versen 6 und 7, dass diese Irrlehrer sehr überzeugt sind von ihrer Sache. Und sie haben einen sehr selbstbewussten Auftritt. Der erste Punkt ist aber der große Tausch. Der große Tausch. Hier sehen wir, dass ein reines Herz und ein gutes Gewissen und ein ungeheuchelter Glauben gegen leeres Geschwätz eingetauscht werden. Man hat auf der einen Seite diese drei Eigenschaften, die kostbar sind, und auf der anderen Seite hat man leeres Geschwätz. Jeder, der sich von der Einfältigkeit des Evangeliums abwendet, hat den wahren Glauben von sich gestoßen. Man kann nicht ein bisschen von der Botschaft Gottes wegnehmen und immer noch die gleiche Botschaft haben. Sobald man einen Kompromiss hier macht, ist das alles weg. Wenn ein Christ sich von dem absoluten Wort Gottes, um Menschen zu gefallen, abwendet und sich zu etwas anderem wendet, dann ist es dem Wort Gottes gegenüber leeres Geschwätz. Denn was können wir dem Wort Gottes gegenüberstellen, das mehr Gewicht haben könnte? Was könnte wichtiger sein als das Wort Gottes? Wer von den Menschen besitzt so viel Weisheit und Einsicht, dass er uns etwas beibringen kann, das besser sein könnte als das, was Gott in seinem Wort uns beibringt? Wer ist in der Lage, einen Weisheitsstreit oder Kampf mit Gott zu führen? Hiob musste das auch herausfinden. Gott hat ihn gefragt, wer ist das, der, auf Englisch habe ich es auswendig, jetzt auf Deutsch fehlt es mir die Wörter, aber sozusagen, der meinen Rat verwirrt, sozusagen. Auf Englisch heißt das, who is this that darkens my counsel with words without knowledge? Dass einer sein Rat verfinstert durch seine Weisheit. Und er hat ihm so viele Fragen gestellt, dass Hiob beide Hände über den Mund gehalten hat und sagte, ich rede nicht wieder. Und der Punkt ist, jeder traut sich heutzutage etwas zu äußern. Jeder meint, dass seine Meinung, seine Auslegung genauso gut ist wie die Auslegung jemand anders. Und das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Vers 6 hier ist äußerst wichtig für uns, denn er offenbart unsere Zeit. Viele Menschen, die sich Christen nennen, glauben einfach nicht mehr, zum Beispiel das, was in 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 14 bis 17 geschrieben steht, wo es nämlich sagt, dass die glauben nicht, dass das für die Gemeinde Jesu Christi heutzutage gilt, wo es steht da, dass wie Gott heilig ist, sollen wir auch heilig sein, in ganzem Wandel. Und du kannst in fast jede Ortsgemeinde gehen heutzutage, wo Menschen mit ihrem Lebensgefährten da kommen und die werden nicht zurechtgewiesen. Sie dürfen eine wilde Ehe führen und das ist nicht so schlimm. Gott kann das auch vergeben. Stimmt auch, wenn man zu ihm in Buße kommt und bereit ist, damit aufzuhören. Das, was alle Christen früher gemeinsam hatten, war diese Glaube, dass wir heilig wandeln sollten. Ob man Methodist war oder Baptist war oder Mennoniten war, egal welche Glaubensrichtung man hat als Christ, alle haben früher an die Frömmigkeit geglaubt, die in der Schrift zu sehen war. Aber jetzt nicht mehr. Und es gibt so viele Lehrer heutzutage, die auftreten, aber sie sind von einem reinen Herzen und einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Alles, was sich gegen das Wort Gottes darstellt, ist leeres Geschwätz. Es ist einfach ihr Lehrer. Es ist ein fremder Lehrer. Wie die zwei Söhne Aaron fremdes Feuer angeboten hatten. Die haben Feuer aus einer anderen Quelle gebracht und wollte Gott damit anbeten. Und Gott hat sie beide an der Stelle getötet. Und heutzutage wird fremde Lehre verbreitet. Und keiner kümmert sich darum. Keiner ist bereit, sich von einer Gemeinde zu trennen, die einfach unehrlich ist und falsche Lehre verbreitet. Die bleiben da jahrelang und tun nichts. Die meinen, well, vielleicht, wenn ich bleibe, kann ich eine Gegenwirkung bewirken. Aber die tun nichts. Die oft, wenn das Ziel ist, dann muss der Mund aufgemacht werden. Man kann nicht jahrelang da bleiben und den Mund halten und erwarten, dass etwas bewirkt, sondern sie sollen daran denken, was Paulus in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers, glaube ich, 30 oder 33 geschrieben hat, nämlich, täuschet euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und das ist in dem Zusammenhang von der Lehre. Nämlich, viele haben gelehrt, dass es keine Auferstehung gibt. Unter der selbstbewusste Auftritt der Irrlehrer sehen wir, erstens, sie wollen Gesetzeslehre sein. Zweitens, sie verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Und drittens, in Vers 8 sehen wir, sie gebrauchen die Schrift nicht gesetzmäßig. Sie gehen mit der Schrift Gottes falsch um, genau wie der Teufel, als er versucht hat, Jesus zu versuchen. Er hat die Schrift zwar zitiert, aber er hat sie falsch angewendet. Sie wollen Gesetzeslehre sein. Warum? Aus Eigennütz. Wir haben in 1. und 2. Timotheus die verschiedenen Bibelstellen durchgelesen und es steht, weil sie Lehre hinter sich, Lehrlinge. Das heißt, sie wollen Leute hinter sich ziehen mit ihrer Lehre. Die wollen sie wegziehen. Sie wollen Nachfolger haben für sich. Und das ist eine Haupteigenschaft von ihr Lehrer. Die wollen ihren Namen verbreiten, nicht den Namen Jesu Christi. Da ist nichts von Demut, nichts von Zittern, nichts von Tränen, wo Paulus sich gedemütigt hatte und in Furcht und Zittern das Evangelium den Ephesern gepredigt hatte, wie es auch in Apostelgeschichte 20 geschrieben steht. Wir haben es vorhin gelesen. Da ist nichts von Demut zu sehen bei ihnen. Aber ich möchte euch sagen, diese Leute haben trotzdem so eine Dreistigkeit. Es ist unglaublich. Ich gebe euch einen Vergleich. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mensch auftaucht und behauptet, Arzt zu sein? Er ist so überzeugt von seinem Wissen und Fähigkeiten, obwohl er nichts weiß, dass man ihm glaubt. Ohne Zweifel ist er bereit, einen Menschen aufzuschneiden und zu operieren. Und sein Auftritt ist so selbstbewusst, dass Menschen ihm vertrauen. Aber er weiß nicht, was er tut. Und die Menschen kommen seinetwegen ums Leben. Wir können uns kaum etwas vorstellen, dass ein Mensch so viel Selbstbewusstsein hat, dass er einen Mensch aufschneiden würde, obwohl er keine Ahnung hat, was er tut. Und Menschen seinetwegen ums Leben kommen. Aber ich muss euch sagen, dass in der Gemeinde zu Ephesus das Gleiche ist geschehen. Es gab Menschen, die behauptet haben, Gesetzesgelehrter zu sein. Und die haben gesagt, wir kennen das Wort Gottes. Und sie haben etwas Fremdes verkündigt. Und dadurch haben sie, was das geistliche Schicksal von Menschen betrifft, genau dasselbe getan wie dieser Arzt in dieser Geschichte, was ich eben erzählt habe. Sie tun es jeden Tag neu. Es sind viele Menschen, die wollen Gesetzeslehrer sein, aus Eigennütz. Aber sie verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Es ist auch noch eine Eigenschaft von ihr Lehren, dass sie so von ihrer Sache überzeugt sind, dass selbst ihr Auftritt verführt viele Menschen. Der dritte Punkt heute, der Zweck des Gesetzes. Wir sehen hier, dass der Gesetz gut ist, Vers 8, das Gesetz gut ist. wenn es gesetzmäßig angewendet wird. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Und der Punkt hier ist, diese anderen haben es nicht gesetzmäßig gebraucht. Wie oft werden Dinge gepredigt, die überhaupt nicht stimmen? Und die suchen irgendwelche Bibelstelle als biblische Unterstützung dafür. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Es wird gelehrt, dass Frauen dürfen keine Hose tragen. Steht nirgendwo geschrieben. Es steht eindeutig geschrieben, dass sie sich nicht wie Männer verkleiden sollten in 5. Mose. Und es steht, dass Männer sollen sich nicht wie Frauen verkleiden. Der Punkt ist, dass sie sich mit Absicht als, Transvestiten? Das ist, was in der Bibelstelle eindeutig gemeint ist. Es steht nicht davon, die Männer haben damals nicht mal Hose getragen. Und wenn man weiterliest in dem Zusammenhang, darf man kein gemischtes Gewebe tragen. Wer hat gemischtes Gewebe heute an? Fast jeder hier, bestimmt. Mit Sicherheit. Und das in demselben Zusammenhang. Und der Mensch ist einfach wählerisch. Man kauft bei Jawohl ein, weil es so günstig ist und trägt gemischtes Gewebe. Aber wenn man eine biblische Unterstützung braucht für das, was er unbedingt glaubt, dann greift er nach irgendwelchen Vers und benutzt die Bibel falsch. Das hasse ich. Das kann ich gar nicht leiden. Die Gesetzlichkeit richtet so viel Schaden an. Das ist unerträglich. Aber das haben viele getan. Aber Paulus sagt es, wofür ist das Gesetz dann bestimmt? Wie sollen wir es dann gesetzmäßig anwenden? Es steht hier, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige. Wir halten nur kurz hier an. Wie viele von euren Nachbarn würden sich selbst so beschreiben? Ich glaube, kein einziger würde sich so beschreiben. Und wenn er das lesen würde, das würde bei ihm gar nicht ankommen. Es perlt ab. Die haben Panzerhaut. Das Wort kommt nicht mal durch. Die lesen das und sagen, ich bin nicht gottlos, ich habe keinen Mensch umgebracht. Ich bin kein böser Mensch. Aber wenn man diese Liste durchliest, man findet die 10 Gebote wieder da. Und da würden sie sagen, ach ja, kein Mensch ist vollkommen. Das ist der Punkt. Das ist, wofür das Gesetz da ist. In Römer 5, Vers 20 steht es geschrieben, dass Gott sogar deswegen das Gesetz vermehrt hat, damit der Mensch mehr Gelegenheit bekommt, zu sehen, dass das, was er ist, nämlich ein Sünder. Und dass er sündigt, weil er ein Sünder ist. Sobald Gott ein neues Gesetz darstellt, der Mensch kann es nicht tun. Will es auch nicht tun. Halten. Der will genau das Gegenteil tun. Das ist der Punkt. Die Zeit ist fast rum. Da sind so viele Bibelstellen in dem Römerbrief, wo es eindeutig bestätigt, was hier geschrieben wird, dass das Gesetz für Sünde ist. Wir lesen hier weiter. Ich will ein Wort von dieser Liste betonen. Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige und das Wort Knabenschänder. Wer weiß noch, was das altdeutsche Wort bedeutet? Knabenschänder. In der Schlachtübersetzung wird eine Notiz unten gestellt, nämlich oder Homosexuellen. Und das ist genau, was das Wort bedeutet. Buchstäblich bedeutet das Wort in der Urschrift Asenokoitas, bedeutet es Männer in dem Ehebett. Buchstäblich, Männer in dem Ehebett. Und die Landeskirche überwiegend verkündigt, dass das okay ist. Das ist kein Problem. Und sie benutzen das Gesetz nicht gesetzmäßig. Und ihre Schafe sind reine Ziegen. Die sind keine Kinder Gottes. Weil das Gesetz Gottes wird nicht gesetzmäßig bei ihnen eingesetzt. Denn ein Mensch kann das Evangelium Jesu Christi nicht umarmen, wenn er nicht versteht, was frohe Botschaft heißt. Der muss verstehen, was die schlechte Nachricht ist, bevor er die gute Nachricht überhaupt einschätzen kann. Und das Gesetz ist da, damit jeder Mensch zum Schweigen gebracht werden kann, überführt werden kann, dass er vor Gott schuldig dasteht und dringend eine Sündung braucht, die nur in Jesus Christus zu finden ist. Deswegen sagt Paulus, dass das Gesetz widerspricht dem Evangelium nicht. Der sagte in Vers 11, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Das heißt, die gesunde Lehre, das Gesetz, wenn es richtig angewendet wird, widerspricht überhaupt nicht dem Evangelium Jesu Christi. Es ist nicht, Gott war damals ein Gott des Zornes und jetzt ist er ein Gott der Gnade. Das sei ferne. Das ist es durch das Gesetz in Glatte, steht es, dass das Gesetz sogar unser Zuchtmeister ist und führt uns zu wem? Zu Christus. Das Gesetz ist gnädig, denn das Gesetz überführt uns und zeigt uns, was wir benötigen, nämlich Gnade, die nur in Jesus Christus zu bekommen ist. Diese anderen Dinge sind der gesunden Lehre entgegengesetzt. Die stehen, der gesunde Lehre steht hier, entgegensteht. Wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Wir haben es heute nicht getan. Aber wenn man 1. und 2. Timotheus durchliest, ich habe es im dunkelgrün unterstrichen hier. Hier ist die gesunden Lehre in 1. Timotheus zu sehen. Hier in Kapitel 4 dann, wieder in Vers 6. Dann in Kapitel 4, Vers 16. Dann Kapitel 6, Vers 3. Und dann in Kapitel, in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 13. Und dann Kapitel 4, Vers 3. Und dann in Titus, Kapitel 1, Vers 9. Kapitel 2, zweimal, Vers 1 und dann Vers 2. Der Punkt ist, die gesunde Lehre wird gleichgestellt mit dem Evangelium Gottes. Und die gesunde Lehre heißt diese Muster der gesunden Worte Gottes. In dem Judasbrief wird so geschrieben, dass wir für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen sollten. Und dieser ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben ist diese Muster der gesunden Worte, das anvertraute Gut, was Paulus auch hier nennt, das schöne anvertraute Gut. Und er sagte, das müssen wir bewahren. Wie? Lass das Schlusswort von 1. Timotheus das Schlusswort der heutigen Predigt sein. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 20 und 21. Und ich ermahne euch, traut euch, die gesunde Lehre anzuwenden, wie Paulus Timotheus auch befohlen hat. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit euch. Lass uns beten.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.